Ja, ich wünsche uns allen einen gesegneten zweiten Adventssonntag. Ich bin heute alleine hier. Meine Frau, die ist auf dem Anmarsch hierher. Wir haben letzte Woche ein fröhliches Ereignis erlebt. Wir haben noch ein Enkelkind dazu bekommen. Und sie war dann bei unserer jüngsten Tochter und hütet dann die Kleinen ein, dass sie mit Essen und so weiter versorgt werden. Und sie ist jetzt, heute kommt sie noch nach und ja, ich freue mich. Ansonsten wäre sie auch gerne hier gewesen. Advent, das heißt Ankunft. Schön, dass ihr angekommen seid, dass ihr hier seid. Aber es geht um diesen Advent, um diese Ankunft natürlich nicht um uns an erster Stelle, sondern dass Jesus gekommen ist. Er ist gekommen. Wie wir das auch eben schon gebetet haben, er hat die Herrlichkeit verlassen und er ist gekommen. Der erste Advent und der zweite Advent ist, wenn er wiederkommt. Und wir denken, sein Kommen ist sehr nah. Wenn wir die ganzen Zeitzeichen in dieser Welt sehen, dann muss sein Kommen sehr, sehr nah sein. Die Adventszeit ist eine besonders schöne Zeit, eine lichtarme, aber auch eine lichtstarke Zeit. Lichtarm, der Novembermonat, wir alle kennen das, wenig Tageslicht, die wenigsten Sonnenstunden im Jahr. Und das geht so manch einen von uns auf die Psyche. Wenig Sonnenlicht, trübes Novemberwetter, nass, kalt. Viele Menschen haben große seelische Nöte damit. Und deshalb sehen wir das Gegenteil in den Ortschaften, auch in den Privathäusern, sehen wir Sternenlichter, Lichterketten, Weihnachtsdeko und so weiter und so fort. Ich denke, das ist ein Indikator dafür, der Mensch sucht nach diesem Licht, nach dieser Geborgenheit, nach dieser Wärme, weil wir in einer Zeit leben, wo die Ellbogengesellschaft sich scheinbar immer mehr und mehr durchsetzt. Ich weiß noch, ich hatte als Kind einmal einen schrecklichen Traum. Und ich habe dann bin aufgewacht und ich habe meine Nachttischlampe gesucht. Und dann ist mir auch noch das Unglück passiert, dann ist mir die Nachttischlampe runtergesegelt und es war stockfinster im Zimmer. Ich hatte Panik. Ich hatte wirklich so eine Angst durch diesen schlimmen und schrecklichen Traum, sodass ich schrie aus Angst und meine Mutter kam dann rein und sie schaltete das Licht an. Alles gut. Was ist passiert? Ja, ich habe einen schrecklichen Traum gehabt, Angst. Und dann sah ich, das Licht war wieder da. Ich hatte Orientierung. Es war nichts von dem, was mein Traum mir vor Augen gemalt hat, Realität. Ich kam zur Ruhe. Es kehrte wieder Shalom ein im Herzen. Ich habe als Kind schöne Erinnerungen an die Adventszeit. Ich weiß noch, in meinem Elternhaus, wir hatten einen Bauernhof zu Hause und wir hatten so eine große Wohnküche. Da stand dann mittendrin so ein schöner Küchenherd. Und der knisterte dann immer, wenn es draußen kalt und nieselig war. Adventsstimmung war das, wenn man das Feuer knistern hörte. Und es war eine schöne Zeit, ein Warten, draußen kalt, die Blätter waren von den Bäumen gefallen, irgendwie die Natur hat sich aufs Sterben eingestellt, irgendwie so eine Friedhofsstimmung. Dann sind ja auch diese ganzen kirchlichen Gedenktage, Totensonntag, Ewigkeitssonntag, Volkstrauertag und wie sie alle heißen. Also alle vom Namen her schon, die irgendwas mit uns machen, irgendwie so eine Friedhofsstimmung. Und diese Zeit, wenn meine Mutter dann den Adventskranz gemacht hatte, nicht so teures Grün hatten wir damals noch gar nicht. Nobelistan oder Nordmannstan. Es war einfach Fichtengrün, schönes, dunkles Fichtengrün. Und dann war die schöne rote Adventskerze drauf, das Feuer brannte. Und dann hat sie noch irgendwas Weihnachtliches gebacken für die Augen und dann für die Ohren. Es war schön. Ich habe eine gute Erinnerung daran, auch dieser Duft von den Plätzchen, und so weiter. Das tut der Seele gut. Und ich bin damals, ich komme ja aus einer römisch-katholischen Kirche, bin aber dennoch sehr gerne auch in dieser Zeit in die Kirche gegangen. Und besonders hat mich damals immer so ein Adventslied angesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. O komm, Immanuel. Nach dir sehnt sich dein Israel. In Sünd und Elend weinen wir und flehen hinauf zu dir. Freue dich, Israel, bald kommt Immanuel. Ein altes jüdisches Lied. Und wir müssen verstehen, im Alten Testament, der letzte Prophet im Alten Testament ist der Prophet Maleachi. Und dann hat Gott 400 Jahre geschwiegen. Nach Maleachi stand kein Prophet mehr auf im Alten Testament. Also die Messias-Erwartung, die war sehr hoch in Israel. Wann kommt er endlich? Sie wissen, er kommt. Aber wann kommt er? Und er hat ja auch die Zeichen dafür bekannt gegeben, dass er Zeichen, das habt zum Zeichen. Es werden bestimmte Dinge geschehen, genau wie jetzt. Wenn Jesus wiederkommt, wenn ihr die und die Dinge sehen, die jetzt vor euren Augen geschehen, in dieser Zeit, wo wir leben, dann sehen wir, habt zum Zeichen, mein Kommen ist sehr nahe. Seht nicht das, was um euch herum geschieht, dieses Bedrückende, Bedrängende, was in der Welt ist, sondern erhebt eure Häupter, Jesus kommt bald. Das ist die mutmachende Hoffnung für uns alle. Die Weihnachtszeit, die Adventszeit ist eine besonders segensvolle Zeit und das singen wir ja auch in einem Lied, wo dann die gnadenbringende Weihnachtszeit. Das heißt, die Menschen sind offen in dieser Zeit, sie sind so besonders offen fürs Evangelium, für Jesus, wie zu keiner anderen Jahreszeit übers ganze Jahr. Woher weiß ich das? Ich weiß das, weil das bei mir auch so war und ich weiß, dass das bei anderen auch so ist. Wir sehen das, Heiligabend sind oft die Kirchen voll, die sonst leer sind. Wir sehen, die Menschen suchen was und dann gehen sie wieder, sie kommen leer mit einem leeren Herzen und kriegen dann eine Botschaft serviert mit Klimaschutz und was weiß ich alles, aber nicht mit dem Evangelium. Mit allen möglichen weltlichen Floskeln werden sie zugetextet und sie gehen wieder leer nach Hause. Wie heißt das Lied? Alle Jahre wieder das Gleiche. Ja. Und ich möchte uns den ersten Text lesen. Wir haben vier Bibeltexte als Predigttext, zwei alttestamentliche Texte und dann zwei neutestamentliche, die ganz explizit aufeinander abgestellt sind. Ich lese die erste Stelle aus 4. Mose 24 und meine Predigt ist auch Jesus Christus, der helle Morgenstern. Oder man kann auch sagen, die Lichtherrlichkeit Gottes. Was ist das? Auf Hebräisch heißt das die Schechina. Überall, wo das Licht Gottes erschienen ist, das ist so hell und das muss durchdringen bis in unsere Herzen. Dieser Stern, dieser Morgenstern. Und das erste Mal wird von diesem Stern geschrieben in 4. Mose Kapitel 24. Und da schreibt der Prophet Mose Folgendes. Und was hier wird von dieser Morgenstern, der wird das erste Mal hier beschrieben, der nachher in Bethlehem sichtbar wurde. Und das sagt Bileam, ein heidnischer Prophet Gottes. Es sagt der Hörer göttlicher Rede und der die Erkenntnis des Höchsten hat, der die Offenbarung des Allmächtigen sieht, und dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Sonst hat er diese Informationen nicht. Wenn er aber demütig auf die Knie geht und Gott schenkt ihm eine Offenbarung. Und jetzt schreibt er, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Es wird ein Stern aus Jakob, aus Israel aufgehen und ein Zepter, das ist die Königsherrschaft, aus Israel aufkommen. Und er wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und die Scheiden aller Söhne Seths. Also er wird auf der einen Seite Lichtträger sein und auf der anderen Seite wird er auch Gericht bringen. Und das ist 1500 Jahre nach 1500 Jahren, wie dies hier geschrieben steht, wie dies geschehen ist, wie der Bileam dieses gesehen hat, 1500 Jahre später ist dann Jesus geboren. Und das lese ich aus Jesaja 9, Kapitel 8, noch ein Vers, und es steht sogar geschrieben: Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Eine Zeit der Angst, die war auch damals schon da. Israel war Besatzungsmacht. Israel war von den Römern besetzt zu dieser Zeit. Und dann wird uns aber diese geistliche Dimension des Landes beschrieben, auch wie das heute ist hier vor uns, bei uns in Deutschland, ob Ost oder West, egal wo, im Land der Reformation. Das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im finsteren Lande scheint es hell. Und dann kommt das, was in 4. Mose geschrieben steht. Denn, Jesaja 9, Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. An Ankunft, der erste Advent, das erste Kommen. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Das ist die Erfüllung von diesem hellen Morgenstern. Und Jesaja schreibt von diesem Licht, von dieser Lichtherrlichkeit Gottes, die dann erscheinen wird, wenn Jesus kommt. Und wir werden uns jetzt zwei Stellen anschauen aus dem Neuen Testament. Matthäus, Kapitel 2, 1 bis 12 und dann auch aus dem Lukas-Evangelium. Als Jesus geboren war in Bethlehem, Haus des Brotes heißt das auf Deutsch gesagt, auf Deutsch. Eine jüdische Anekdote sagt, als Jesus geboren war in Bethlehem und er hatte sofort als erstes einen Krippenplatz. Jüdische Anekdote, ich finde das lustig. In Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen, den wir bei 4. Mose jetzt lesen. Ich sehe seinen Stern. Wir haben ihn gesehen. Im Morgenland, im Osten, in der heutigen Iran, Irak ist das gewesen. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa. Denn so steht es geschrieben durch den Propheten Micha: Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und er schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Herodes kriegte Angst, Panik, mit ihm ganz Jerusalem, die religiösen Führer des Landes. Wir würden heute sagen, die ganzen Pastoren und die alle in geistlicher Verantwortung stehen, sie kriegten Panik, als das geschah. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf, und sie schenkten ihm, also Jesus, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Soweit. Und jetzt gehen wir ins Matthäus-Evangelium rein, ins Lukas-Evangelium, auch Kapitel 2. Ich lese ab Vers 8 bis 20. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Herden, die hüteten des Nachts die Schafe. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit, die Schechina Gottes, leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Der erste Advent, das erste Kommen. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen. Sie lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilends und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, bereiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt wurde. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Soweit der Predigttext. Ich habe vier kurze Punkte, die ich mit uns ansprechen möchte. Das erste: Wer ist dieser Stern? Oder was ist das für ein besonderer Stern? Und das zweite: Wozu diente dieser Stern? Und das dritte ist: Hast du diesen Stern? Besitzt du diesen Stern schon? Und ja, wenn du ihn besitzt, was machst du denn mit diesem Stern? Das sind diese vier Punkte. Zu eins: Wer ist dieser Stern? Das haben wir schon gehört, es ist Jesus. Wir sagen, wir haben ein Evangelium, aber wir haben ja insgesamt vier Evangelisten, die ein Evangelium geschrieben haben. Sie ergänzen sich alle in wunderbarer Weise. Matthäus, der Evangelist, beschreibt Jesus als den König der Juden, die Königsherrschaft. Und Markus beschreibt Jesus als den Knecht Gottes. Ich bin nicht gekommen, mir dienen zu lassen. Nein, ich bin gekommen, euch zu dienen. Der Knecht, der Diener, Jesus. Und Lukas beschreibt Jesus als Mensch, vollkommen als Mensch, als Baby in der Krippe geworden. Gott wird Mensch, der Menschensohn. Lukas beschreibt ihn vollkommen als Mensch. Und Johannes, als letzter im Evangelium, beschreibt Jesus vollkommen als Gott. Das beginnt schon im ersten Kapitel. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott ist das Wort. Und dann 1,14 und das Wort wurde Fleisch. Mit anderen Worten, Gott wurde Mensch. In einer wunderbaren Weise ergänzt sich das. Sterne sind Wegweiser Gottes. Wenn du einen Kompass besitzt, dann ist die Nadel auf Nord ausgerichtet. In der alten Seefahrt waren die Sterne das Navi, damit man auch am Ziel ankommt. Ich finde es immer wieder schön, wenn wir einen sternenklaren Himmel haben und dann den großen Himmelswagen im Norden sehen. Ein großer Himmelswagen, da ist noch viel Platz drin. Und er ist unterwegs, dieser Himmelswagen Nord. Und dann gibt es die Milchstraße für unterwegs. Was zu trinken, gute Milch, gute Nahrung, so wird das ja auch in der Bibel gesagt, nicht nur Milch, sondern wir sollen feste Nahrung. Aber der Himmelswagen, Milchstraße, alles Dinge, die am Himmel zu sehen sind. Die Sterne sind ein Kompass. Aber man kann Sterne auch missbrauchen. In unserer Gesellschaft, ich habe das schon oft erlebt, dann ist man in einem Supermarkt oder in irgendeinem Geschäft, dann hörst du die Horoskope, Sternzeichen. Was hast du für ein Sternzeichen? Bist du schon mal gefragt worden? Was hast du für ein Sternzeichen? Ja, ich bin schon gefragt worden. Weißt du dein Sternzeichen? Ja, mein Sternzeichen ist Jesus, das Kreuz. Das ist eine gute Antwort. Oft kommt man dann sehr gut ins Gespräch. Nicht diese anderen Okkulten. Also alle Sternzeichen sind okkult. Die Infos, die uns die Horoskope geben, stammen nicht von Gott, stammen nicht aus der Heiligen Schrift, sondern sie stammen aus der Finsternis. Und sie wollen uns einen falschen Weg, falsche Informationen geben. Die Frage ist, woher wussten diese Sterndeuter, diese Weisen aus dem Morgenland von Jesus, von Immanuel, von Gott mit uns, dass dieser König geboren wurde? Die Antwort ist ganz einfach. Im Jahre 586 vor Christus wurde das Südreich Israel in die babylonische Gefangenschaft geführt. Und da entstand das rabbinische Judentum. Und die rabbinischen Juden, die haben damals am Samstag, am Schabbat die Tora gelesen, die fünf Bücher Mose und aus den Propheten. Und dann waren auch Nichtjuden dabei, die auch diese Informationen hörten und wussten durch die Predigt der Juden, dass ein König in Israel aufstehen wird, der wird alles verändern. Und das ist geschehen. Sie wussten von diesem Stern durch die Juden, der König der Juden wird geboren werden. Und in der Offenbarung 22, da sagt Jesus uns das ja nochmal ganz explizit im Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids. Ich, der helle Morgenstern. Jesus selbst sagt das nochmal. Ich bin das. Kein anderer. Ich bin das. Und dann, was noch interessant ist, diese Weisen aus dem Morgenland, sie brachten Geschenke mit. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold schenkte man in den Königshäusern. Könige schenkte man Gold. Sie wussten genau, das ist ein ganz besonderer König. So ein großer König. Sie machten Goldgeschenke. Dann brachten sie Weihrauch. Weihrauch wurde geräuchert auf dem Räucheraltar, der im Tempel vor dem Allerheiligsten stand. In der Offenbarung steht, das sind die Gebete der Heiligen. Der hohe Priester räucherte vor dem Räucheraltar, vor dem Allerheiligsten. Hier wird schon diese prophetische Vorschattung auch auf Jesus gelegt. Er ist ein hoher Priester, dem die Gebete, dem die Anbetung gehört. Und da sagen ja auch die Hirten, sie fielen vor ihm nieder und beteten an. Und dann brachten sie diese Geschenke. Und dann noch was, Myrrhe. Aus Myrrhe wurde Balsam gemacht, wenn Verstorbene in Israel und auch im Orient, die wurden einbalsamiert mit Myrrhe, mit Salben. Und da war die Myrrhe besonders in diesem Balsam enthalten, was den Körper dann noch lange konservierte. So kann man das fast sagen. Hier schon eine Vorschattung. Dieser König, dieser hohe Priester, der wird eines Tages sterben. Das sind schon diese prophetischen Vorschattungen auf diesen Jesus. Und zweitens, der Punkt, wozu diente dieser Stern? In der Offenbarung steht das, Jesus kommt als Licht. Im Johannesevangelium, Jesus kommt als Licht. Er ist gekommen, erster Advent. Mit einer gigantischen Lichtshow, die es wahrscheinlich auf dieser Erde noch nie wieder so gegeben hat. Als Jesus geboren wurde auf den Fluren von Bethlehem, alles wurde erhellt. Das war so gewaltig, die Lichtherrlichkeit Gottes, die Schechina und dann der Stern. Und das Zweite ist, dann wird, wenn Jesus wiederkommt, jetzt, dann kommt er aber nicht als Retter, sondern als Richter. Und das wird wieder eine gewaltige Lichterscheinung sein, wie der Blitz ausgeht von Osten bis nach Westen. Die ganze Welt wird das sehen. Alle auf dem anderen Ende des Kosmos in Amerika, bis an die Ende, jeder wird das sehen. Und wichtig ist, habe ich das erste Kommen von Jesus verstanden als Retter, als Herrn? Habe ich diesen Stern schon, wo wir gleich von hören werden, in meinem Herzen? Vor etwa 25 Jahren ist es her, da waren wir tätig als Jungschar-Mitarbeiter. Wir hatten eine Jungschar, die hießen die Lord Boys. Guter Name für eine Jungscharbeit. So bis 14 Jahre, 12, 10 bis 14 Jahre, so diese Jungs. Krasses Alter. Und wir sind dann in der Adventszeit, es war der zweite oder dritte Advent, ich weiß es nicht mehr genau. Dann haben wir unser kleines Mikrofon mitgenommen und so ein kleines Aufnahmegerät. Das gab es ja noch, Kassettenrekorder. Und dann sind wir in Bohmte in unserem Heimatdorf, wo eine sehr schöne Weihnachtsdekoration war, Sterne, so richtig schon so ein Bethlehem-Stern, sechszackiger Stern mit so einem Schweif. Überall hingen die an die Geschäfte. Und wir sind dann rumgegangen mit den Jungscharen und wir haben dann Fragen gestellt. Die Leute, die aus den Geschäften rauskamen, sie hatten es alle eilig. Weißt du, die Weihnachtszeit ist ja eine sehr hektische Zeit. Man hat keine Zeit. Und dann haben wir Fragen gestellt. Entschuldigen Sie, dürfen wir Ihnen mal eine Frage stellen? Ja, was denn, wenn es nicht lange dauert? Was denken Sie, wenn Sie diesen schönen Weihnachtsstern jetzt sehen? Was denken Sie dann? Was fällt Ihnen dazu ein? Einige sagten, ja, wenn ich diesen Stern sehe, dann ist Weihnachten. Dieser ach, Stress und Hektik und das fällt mir dazu ein. Ach so. Und ja, wir können nur hoffen, dass wir weiße Weihnachten kriegen. Das würde dann uns gut tun. Aber wenn es regnet, dann ist mir die ganze Weihnachtsfeier schon wieder vermiest. Kann man seinen Frust nur runtertrinken mit einer guten Flasche Wein. So und so. Und es waren viele, die sagten, das Wetter ist zuständig, dies ist zuständig, das ist zuständig. Und es war nur eine Person, kann ich mich daran erinnern, was denken Sie, wenn Sie diesen Stern sehen? Dann sagte sie, dann denke ich an Jesus. Eine Person. Wir haben 10, 11, 12, 13 Leute gefragt. Und eine Person sagt, ich denke dann an Jesus. Jesus ist gekommen, Jesus ist geboren. Und das freut mich. Das ist meine Freude. Ja, super. Haben wir das alle verstanden? Es geht um Jesus. 1982 bis 1984 hatte ich eine Forstdienststelle in einer Privatforstverwaltung in der Lüneburger Heide in der Nähe von Hamburg. Und ich war ein sehr, sehr reicher Mann. Und er hatte viele Kulturen, Weihnachtsbaumkulturen. Und dann rief er mich an. Ich glaube, das war auch der zweite oder dritte Advent, Sonntag. Und dann sagte er zu mir, so, Herr Feinmann, jetzt kommt die wichtigste Aufgabe des Jahres auf Sie zu. Und ich denke, der hat mir schon so viel Unsinniges auf die Backe gedrückt, was kann da noch kommen? Und sagte, so, Sie müssen jetzt für mich und meine Frau einen Weihnachtsbaum aussuchen. Und Sie wissen ja, wir haben da 10 Hektar die schönsten Kulturen. Und Sie müssen mir den schönsten aussuchen. Kommen Sie mir nicht an mit irgendwie einem Baum, wo irgendwas Schiefes dran ist. Das passt nicht zu Weihnachten. Ich sage, wenn ich jetzt Ihnen einen Rat geben dürfte, dann würde ich so eine schöne Doppelspitze nehmen. Das ist doch Natur. Und da würde ich mich dann drüber freuen. Kommen Sie mir ja nicht mit sowas ins Haus. Dann müssen Sie nochmal los. Ich habe wirklich mir Mühe gegeben und ich habe Ihnen auch wirklich den schönsten Baum ausgesucht. Und er hat gesagt, ja, das ist er. So wichtig ist dieser Weihnachtsbaum. Das ist Weihnachten. Die Hirten in Bethlehem auf den Feldern, wir haben diese Hirtenfelder schon mal gesehen, wenn wir in Bethlehem waren, auf den Fluren, die Weideflächen vor Bethlehem, wo auch diese Lichterscheinung gewesen ist. Das hat mich persönlich sehr bewegt. Die Hirten, sie kriegten Freude, nachdem die Ermutigung kam, fürchtet euch nicht, euch ist heute Jesus geboren, der erste Advent. Und in Jerusalem war keine Freude. In Jerusalem der König, der ein grausamer Herrscher, er bekam Angst. Ein Konkurrent ist geboren für mich. Ein Konkurrent für die Welt. Und dann die Schriftgelehrten und Pharisäer und ganz Jerusalem, so steht es geschrieben, sie waren erschrocken. Ja, das ist auch berechtigt. Wenn wir diesen Jesus ablehnen, dann können wir irgendwie eines Tages, wird uns das mal in Angst und Schrecken versetzen bei seinem zweiten Kommen. Aber noch möchte Jesus, dass wir in diesem Licht kommen, in seinem Licht. Und der Punkt 3 ist, hast du diesen Stern, hast du diesen persönlichen Morgenstern in deinem Herzen? Und ich lese uns aus 2. Petrus 1, Vers 19 nochmal, dass wir auch verstehen, dass es darum geht, dass wir den im Herzen haben. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. In unsere Herzen ist es dunkel, um uns herum ist es dunkel. Dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in eurem Herzen. Ich weiß es noch als Kind, ich war vielleicht 19 Jahre, ich kann mich an einen Heiligabend erinnern. Es war eine weiße Winterlandschaft, so wie man sich sie nicht schöner vorstellen kann. So weit du gucken konntest, weiß, Es war gegen Abend, der erste Stern, der Polarstern, kam an den Himmel. So eine richtig weiße Weihnacht. Es war mucksmäuschenstill. Kein Windchen wehte. Kein Vogel war mehr zu hören. Und ich war draußen und sah das. Dieses Helle, dieses, das war so schön. Das war, es ist unbeschreiblich, wie ich das genossen habe. Ich werde immer wieder da gerne dran zurückdenken. An diesem Abend, an diesem Heiligabend. Aber dann war Weihnachten vorbei, dann war es das wieder. Für mich war immer diese Frage, Jesus, wer bist du? Wir haben doch in den Kirchen, in den Gottesdiensten überall immer gebetet, durch Jesus Christus, unseren Herrn, und immer wieder Jesus, ja, und er ist geboren. Wer bist du? So oft gehört und wir kennen ihn nicht. Fragezeichen. Hast du diesen Stern? Nein, ich hatte ihn nicht. Und ich habe dann diesen Stern bekommen 1992. Aber nicht zu Weihnachten, sondern an Christi Himmelfahrt. Genau Christi Himmelfahrt 1992 bin ich zum Glauben an Jesus gekommen. Und zwar diese Finsternis in mir. Mein Herz war so finster, ich war depressiv. Ich hatte mit meinem Leben abgeschlossen. Ich hatte keine Zukunft mehr. Ich hatte nur noch so einen schwarzen Tunnelblick. Keine Zukunft mehr, es ist alles aus. Und dann in dieser schlimmen Situation meines, der schlimmsten Situation meines Lebens, gut verheiratet, keine finanziellen Probleme, 4 gesunde Kinder, eine wunderbare Frau, und dennoch hatte ich mit dem Leben abgeschlossen. Keine Zukunft mehr. Und dann habe ich in dieser Not zu Jesus gerufen, geschrien: Jesus, du siehst meine Situation. Ich habe mit dem Leben abgeschlossen. Komm du jetzt. Wenn du wirklich Gott bist, dann siehst du meinen Zustand. Komm jetzt. Und dann ist was passiert. Ich habe ihm das in Worten gesagt. Ich bin ein verlorener Sünder. Denn diese Finsternis in mir, komm da mit deinem Licht rein. Ich bringe dir alle diese Finsternis, meinen ganzen Dreck, meinen ganzen Schmutz, die Sünden. Nimm du das alles. Nimm das und gib mir ein neues Leben. Und ich weiß, wie er mir die Sünden genommen hat. Es fiel mir wie Steine vom Herzen. Und ich habe dann die Einladung ausgesprochen an die Schechina, an die Lichtherrlichkeit Gottes, an Jesus Christus, das Licht der Welt. Komm du jetzt in mein Leben. Und dann ist er in mein Leben gekommen. Das war so eine gewaltige Lichterscheinung. Ich bin mit einem solchen, es ist kein Witz, was ich hier erzähle. Ich weiß, andere haben andere Bekehrungen erlebt, aber bei mir war es so. Dann bin ich mit einem Licht erfüllt worden. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich weiß noch ganz genau diesen Tag Christi Himmelfahrt 1992. Dann ist dieser helle Morgenstern in meinem Herzen aufgegangen und er ist nie wieder von mir gewichen. Und so wie die Hirten eilends weitersagen mussten, was sie gehört und gesehen haben, so war das auch bei mir. Niemand ging mir über den Weg, von dem ich da nicht von erzählt habe, was Jesus für mich getan hat. Eilends. Aber dann stößt man auch auf Widerstände. Wenn du von diesem Jesus frei, offen und mutig überall erzählst, dann musst du damit rechnen, dass man dich verleumdet, dass du auch abgelehnt wirst und so weiter und so fort. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo die Menschen, wie ich schon mal sagte, besonders offen sind für das Evangelium, für die Traktat- und Kalendermission, was auch die Deutsche Gemeindemission in vorbildlicher Weise macht. Ich war nochmal mit einem sehr reichen Chef beschäftigt, auch für die Privatforstverwaltung, fast 25 Jahre. Er war sehr, sehr reich und auch seine Frau. Eines Tages dann spricht seine Frau mich an und sie weint und sie war wütend. Warum? Und dann hat sie mir die Geschichte erzählt. Ich habe meinem Mann so ein teures Weihnachtsgeschenk gekauft und ich habe das eingepackt, so viel Mühe gegeben, das Beste vom Besten. Und ich kann mir vorstellen, das war nicht ein Geschenk für 50 Euro oder was, sondern ein sehr, sehr teures. Und jetzt komme ich an seinen Kleiderschrank und das Geschenk liegt im Schrank, ist nicht mal ausgepackt. Das hat mich so tief verletzt, sagte sie. Und wisst ihr, ich glaube, Jesus hat dieses größte, das teuerste Weihnachtsgeschenk für einen jeden Einzelnen von uns. Und viele Menschen packen es nicht aus. Sie hören es. Ja, leg es da mal hin. Ich gucke es mir später nochmal an vielleicht. Und sie packen es nicht aus, dann ist es wertlos. Es erreicht nichts. Und nochmal, ich möchte uns zum Schluss zwei Dinge mitgeben. Was bringt das eigentlich, wenn ich an Weihnachten, wo die Menschen besonders offen sind, für das Evangelium? In meinem Heimatdorf, ein sehr katholisches Dorf, ich wurde jedes Jahr so um den zweiten, dritten Advent in meinem Heimatdorf einmal zur Jagd eingeladen, wo alle auswärtigen Jäger, die aber gebürtige Rheder-Jäger sind, Rhede, so heißt die Ortschaft, wo ich herkomme, im Emsland, die wurden dann zur Jagd eingeladen. Aber als ich zum Glauben kam, 1992, von demselben Jahr an wurde ich nicht mehr eingeladen. Warum? Weil meine Verwandten in meinem Dorf, meine engsten Verwandten, ich sage keine Namen, meine Frau und mich verunglimpft haben, Lügen über uns erzählt haben. Wir sind in eine teuflische Sekte reingerutscht. Und dann haben die gesagt, mit diesen Leuten wollen wir nichts mehr zu tun haben. Jeder, der nicht katholisch ist, ist in eine Sekte. So, und dann, ich habe immer wieder für meine Rheder-Jäger gebetet. Mach du ihnen das Herz auf. Ich möchte mit ihnen ins Gespräch kommen. Ich möchte ihnen die Wahrheit sagen. Nach 12 Jahren, 94, plötzlich ruft mich der, mit dem bin ich ja groß geworden, mein Alter, lud mich zur Jagd wieder ein. Ich wusste genau, jetzt bist du dran. Jetzt hast du einen Auftrag unter meinen Jagdfreunden. Ich habe mir aus unserer Gemeinde in Bohmte 30 Das Leben ist mehr, das sind ja missionarische Bücher, liegen da ja auch. Ich habe die schön in Weihnachtspapier eingepackt, 30 Stück, eine persönliche Widmung reingeschrieben. Ich wusste genau, ich habe einen Auftrag. Dann fahre ich zur Jagd und auf dieser Jagd an diesem Tag, es war nur Ablehnung, man mied mich wie so ein Aussätzigen. Und abends nach der Jagd, dann gibt es ja ein Jagdessen. Wo gibt es das? In der Dorfkneipe. Ich wusste genau, jetzt musst du in diese Dorfkneipe gehen. Und da sind Menschen, die von Jesus hören sollen. Ich bin in diese Dorfkneipe reingegangen. Ich habe mich da am Tresen hingesetzt. Es war brechend voll. Und da sollte auch anschließend im Nebenraum das große Jagdessen stattfinden. Mein Vetter stand neben mir. Mein alter Chef saß rechts neben mir. Man trank Schnaps und Bier. Man besoff sich. Es waren die gleichen Leute, die ich vor 20 Jahren kennengelernt habe, die noch da waren. Die gleichen. Familienväter, Junggesellen, kaputt. Und ich habe gesagt, sowas trinkst du? Ich trinke einen Schnaps. Alle haben mich angeschaut, als wenn ich vom anderen Planeten bin. Da bin ich ja auch irgendwie. Und dann, was? Du darfst noch einen Schnaps trinken? Du bist doch irgendwie so eine komische Glaubensrichtung reingehört. Dann darfst du doch gar keinen Alkohol mehr trinken, haben wir gehört. Doch. Ich sage, ich trinke einen Schnaps. Aber willst du noch einen? Nein. Ich sage, ich muss ein Auto fahren. Zwei trinke ich nicht. Einen. Mit euch. Und dann sagt mein Vetter zu mir, was ist das für eine komische Glaubensrichtung, wo du drin bist? Du konntest plötzlich eine Stecknadel fallen hören. Alles schaute, der Bürgermeister war da, die ganze Kneipe war voll und alle schauten mich an. Ich sage, Herr, hilf mir. Und dann habe ich meine Bekehrung erzählt, dass ich so tief in meinem Leben unten gekommen bin und dass Jesus mir aus dieser Sache rausgeritten hat. Keiner lästerte mehr. Bei diesen alten Saufbolden, es kamen feuchte Augen. Danke, dass du das gesagt hast. Und dann rief mich der Jagdleiter, so komm jetzt rein hier, wir wollen mit unserem Essen anfangen. Also bring unseren Abend nicht durcheinander. So unfreundlich bin ich in meinem Leben kaum beschossen worden wie an diesem Abend. So, ich gehe dann da rein und dann steht er auf, ich sitze am Tisch. So, jetzt wollen wir von dir, 30 Leute ungefähr, jetzt wollen wir von dir wissen, was das für so eine komische Sekte ist, wo du reingeraten bist. Aber ich sag dir eins. predige uns nicht an, dann fliegst du raus. Und das war's dann für uns. Und ich sage, ich werde euch alles erzählen, aber ich muss mich erst stärken. Nach dem Essen erzähle ich euch alles, was mit mir gewesen ist. So, nach dem Essen, leiblich gestärkt, da bin ich nochmal auf die Toilette gegangen, da bin ich auf die Knie gegangen, da kam noch die geistliche Stärkung. Ich sage, Herr, rede du jetzt durch mich. Und da bin ich da reingegangen, dann habe ich ihnen meine Lebensgeschichte erzählt, wie ich in einer schweren Depression Suizid gefährdet, dass ich mich und meine ganze Familie auslöschen wollte. Das habe ich auch wirklich erzählt in 10 Minuten, eine Viertelstunde. Das ist eine sehr dramatische Geschichte, das ist eine Sache für sich. Und jetzt sehe ich plötzlich, wie ich dann auch sage, und dann habe ich zu Jesus geschrien und dann hat Jesus mich da rausgerissen. Und dann fingen diese alten Saufbolde ein nach dem anderen an. Solche dicken Tränen liefen über ihre Augen. Keiner hat mehr gelästert und ich schmeiß dich raus oder sonst was. Das war nicht mehr, im Gegenteil. Und der Jagdleiter, der mich so böse begegnet hat, dann habe ich die Weihnachtsbücher verteilt, das Leben ist mehr, mit einem herzlichen Gruß. Und da bin ich zurück zu meinem Auto. Ich sage, ich wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit und verabschiede mich hier. Mein Auftrag war damit erledigt. Dann kam dieser Jagdleiter hinter mir her, packte mich bei den Händen und weinte und sagte, Johannes, es geht uns alle so, wie wir hier sitzen. Wir saufen unseren Kummer runter. Uns geht es alle genauso, wie du dir das, was du uns über dich erzählt hast. Uns geht es genauso. Sehen wir, wie viele Menschen offen sind, die auf die gute Botschaft von Jesus hören müssen. Und da ist die Zeit ganz besonders für prädestiniert. Eine letzte Sache. Ich hatte einen Berufskollegen, einen Berufsjäger, Udo, es kennt ihn keiner von euch. Wir hatten eine sehr enge Beziehung. Als ich zum Glauben kam, hat er mich gemieden. Ich habe immer für ihn weitergebetet und kam mit ihm nichts mehr zustande und ich bete weiter für ihn. 2023 ist er verstorben, er hatte Krebs, aber schon 2 Jahre davor nahm er wieder Kontakt zu mir auf und ich zu ihm. Es wurde eine freundschaftliche Beziehung. Und ich schicke jedes Jahr zu Weihnachten, seitdem ich gläubig bin, Weihnachtspost, eine missionarische Post, so um die 30 Briefe jedes Jahr. Es ist sehr einladend, eine weiße Winterlandschaft, wenn möglich eine Kirche, schön hell erleuchtet, mit Weihnachtsdeko, frohe Weihnachten, aber dann auf der Rückseite. Da steht dann was drauf, ein Bibelvers und dann mit ein paar Gedanken dazu, es ist wichtig, dass es das Wort Gottes draufsteht, nicht nur frohe Weihnachten, es muss das Wort draufstehen. Und ich habe auch diese Karte zu Udo geschickt, die hat ihn also vor Heiligabend erreicht. Und ich wusste, dass er auf Intensivstation war, dass er schon sehr schwach war. Ich habe das abgeschickt und dann war es Anfang Januar, ich glaube der 1. Januar, Neujahr, dann wollte ich anrufen bei seiner Frau. Ich sage, ja, Johannes, ich wollte fragen, wie geht's Udo? Ich sage, bist du noch dran? Udo ist tot und sie weinte. Aber, sagte sie, ich wollte mich bei dir bedanken. Ich sage, wofür willst du dich bedanken? Ja, für diese Weihnachtskarte, die du geschrieben hast. Udo konnte sie nicht mehr lesen. Ich habe diese Weihnachtskarte auf der Intensivstation, wo die Ärzte dabei waren und auch die Pfleger, habe ich dann laut vorgelesen. Und als ich das vorgelesen habe, dann ist was passiert. Das haben alle auch gesehen und es ist sowas Unglaubliches passiert, dann kam plötzlich ein Licht und ein Strahlen über sein Gesicht, obwohl er nicht mehr reden konnte, und seine Augen funkelten wie Sterne, wie ich ihm das vorgelesen habe. Und das lese ich uns jetzt auch vor. Da ist dieser Mann zum Glauben gekommen und ist anschließend eingeschlafen mit Jesus. Der Bibelvers heißt, heute ist euch der Retter geboren worden, Christus, der Herr. Lukas 2,11. Und dann gibt es ein paar Gedanken dazu, die sind so tiefgreifend. Christus, der Einzige, er ist nicht nur ein Leuchtender, sondern er ist das Licht. Christus ist nicht nur ein Wegweiser, sondern er ist der Weg. Christus ist nicht nur ein Wahrhaftiger, sondern er ist die Wahrheit. Christus ist nicht nur ein Lebendiger, sondern er ist das Leben. Christus ist nicht nur ein Großer, sondern er ist der Herr. Christus ist der Einzige, durch den wir erkennen können, wie Gott ist. Christus ist der Einzige, der uns völlig durchschaut und dennoch liebt. Christus ist der Einzige, bei dem wir die Schuld unseres Lebens loswerden können. Christus ist der Einzige, der einen Neuanfang des Lebens ermöglicht. Und Christus ist der Einzige, der dem Leben Sinn gibt und unser volles Vertrauen verdient. Und als er das gehört hat, dann hat er gesagt, das nehme ich an. Auf der Intensivstation. Genau wie der Schächer am Kreuz, kurz vor seinem Tod, Jesus erkennt, wer da hängt. Am Kreuz, der die Sünden auf sich nimmt. Und so möchte ich euch ermutigen, nutzt die Zeit aus. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Hast du schon ein Weihnachtsgeschenk für deine Arbeitskollegen, für deine Nachbarn, in deiner Verwandtschaft, engste Verwandten? Und ich werde auch oft gefragt, ich wüsste gar nicht, wo ich hinschreiben sollte. Wo sollte ich denn was machen? Genau da, wo du bist. Genau da, wo du bist, da ist dein Platz. Da will Gott dich haben. Und ich möchte schließen mit dem Vers, wenn wir diesen Weihnachtsstern, diese Schechina, die Lichtherrlichkeit Gottes in uns tragen, wo Jesus ja sagt in Johannes 8, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und dann sagt er aber auch im Matthäus-Evangelium in der Bergpredigt, Kapitel 5, 14, ihr seid das Licht der Welt. Ihr, wenn mein Licht in euch ist, wenn meine Schechina, der helle Morgenstern in euch ist, dann seid ihr Lichtträger. Und das kann nicht verborgen bleiben. Das wird nicht verborgen bleiben. Wir haben die Verheißung von Jesus Christus, wer mein Wort aussät, das kommt nie leer zurück. Mein Wort wird das ausrichten, zu dem ich es sende. Und ihr Lieben, wir haben viele Menschen um uns dazu, ob das hier in Golzen ist, im Osten oder im Westen, aber auf der ganzen Welt. Die geistliche Finsternis, die nimmt täglich zu, die Gottlosigkeit. Aber es gibt noch einzelne Menschen, die auf der Suche sind, die auf dich warten, dass du zu ihnen gehst und dass du der Lichtträger Gottes bist, beauftragt vom Himmel, Botschafter an Christi Stadt. Ihr seid das Licht der Welt. Amen.